Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Buch über die erste Liebe, geschrieben für junge Menschen von einer Autorin mit viel Erfahrung. Tina Bremer-Olszewski gehörte zum Dr. Sommer-Team der Bravo. Ihr Aufklärungsbuch Make Love war ein Bestseller. Jetzt also die First Love. Ein famoses Buch, kann ich schon versprechen. Und alles darüber gleich mit Tina Bremer-Olszewski. Sie ist unser Gast. Und damit willkommen zur Lesart. Daran erinnert sich wohl jeder Mensch, egal wie alt er ist, an die erste Liebe. Die Aufregung, das Herzklopfen, die Glücksgefühle, aber auch die Nöte, den Kummer damit. Und von all dem handelt nun das neue Buch der Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Tina Bremer-Olszewski, First Love, alles über die erste Liebe. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Olszewski.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Wie war denn Ihre erste Liebe? Konnten Sie sich nochmal zurückversetzen in diese Zeit, in dieses Gefühl?
Na klar, wer kann das nicht? Also die erste Liebe, da geht es um Schmetterlinge im Bauch, um feuchte Hände und Unsicherheit und ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen.
Hm. Sie sind ja eine gewiefte Ratgeberin für Jugendliche, schrieben früher für die Bravo auf der Dr. Sommer-Seite.
Genau.
Da bin ich noch mit aufgewachsen.
Ja, ich auch.
Bücher über Liebe und Sex, die gab es damals kaum. Ne?
Ja.
Wie schreibt man aber denn heute für eine Generation, die mit dem Smartphone aufwächst und in der Schulpause alles googeln kann? Wie will man denn diesen quicken jungen Menschen noch was Neues erzählen?
Ach, das ist eigentlich gar nicht schwer. Es geht ja beim Buch eigentlich darum, dass man da sein eigenes Tempo vorlegen kann. Im Grunde, klar, findet man die Informationen, aber man findet sie ja nie so gebündelt. Und ich glaube, das war ja auch immer das Reizvolle an der Bravo früher. Das Dr. Sommer-Team hat genau die Fragen beantwortet. Und jetzt kann man das alles gebündelt in einem Buch nachlesen. Ich glaube, das ist schon eine Hilfe.
Aber welche Rolle spielen denn die sozialen Medien heutzutage so im Liebesleben von Jugendlichen? Ist die erste Liebe nicht doch dadurch vielleicht auch komplizierter geworden? Oder vielleicht doch einfacher?
Ja, beides würde ich sagen. Auf der einen Seite findet man ganz, ganz, ganz viele Informationen. Das ist ganz wunderbar. Auf der anderen Seite stellt das natürlich auch eine Überforderung dar. Und wenn man schaut, was auf Instagram oder TikTok oder Snapchat passiert, wie man sich darstellt, wie man sich präsentieren muss, das kann auch schon ganz schön unter Druck setzen.
Ich meine, Sie sind ja schon vor mehr als 10 Jahren im ersten Buch, Make Love, schon so von der Beobachtung ausgegangen, dass Jugendliche immer häufiger mit Sex und Pornografie konfrontiert werden. Ne? Ich meine, klar, im Internet alles verfügbar, aber eigentlich, dass sie wenig sozusagen über echte Liebe und die richtige Sexualität wüssten. Hat sich das seitdem geändert?
Nee, das würde ich nicht sagen. Denn fängt man an, Liebe zu googeln, ist man ganz, ganz schnell bei dem Thema Pornografie. Deswegen haben wir damals ja auch in Make Love echte Paare abgebildet, die intim miteinander sind, damit man mal spüren kann, wie sieht das denn aus, wenn das echte Menschen machen, die nicht geschönt sind etc. Ne? Also das, finde ich, ist schon ganz, ein ganz, ganz großer Aspekt, dass im Internet viel Fake ist einfach.
Wie haben Sie denn jetzt eigentlich für dieses Buch recherchiert oder mussten Sie das überhaupt? Ich meine, die meisten Jugendlichen haben ja eher weniger Lust, als über solche Gefühle, ihr Liebesleben offen zu reden. Wie sind Sie da vorgegangen?
Naja, also ich bin Gott sei Dank von vielen Jugendlichen umgeben. Da gab es viele Gespräche und aber im Grunde muss man sich eigentlich nur zurückerinnern und schauen, wie war das denn? Und welche Fragen hätte ich, welches Buch hätte ich damals einfach gerne gehabt? Denn an dieser Grundkonstellation hat sich ja überhaupt nichts geändert. Man sieht jemanden und denkt so, oh, diesen Menschen finde ich klasse. Wie mache ich mich bemerkbar? Und mag der andere Mensch mich auch? Und um diesen Kern geht es eigentlich.
Also es ist wirklich ein breites, ein richtiges Potpourri, wo, glaube ich, fast alles dabei ist. Also ich habe mich so erinnert an meine eigene Kindheit und Jugend. Das war immer ganz schrecklich. Ich war so ein Tonio Kröger, Brillenschlange, irgendwie geschmächtig. Aber ich habe mich immer in die schönsten Frauen verliebt.
Ist richtig
aber,
so.
Ja, aber no fucking chance. Ja? Also es war schlimm. Aber ich habe also ganz viel gesehen. Zum Beispiel, springen wir mal in ein Kapitel, Mythen. Das ist so eine extra Seite. Zum Beispiel beim ersten Treffen nicht küssen. Totaler Quatsch, sagen Sie.
Ja. Wieso, wenn es passt, man weiß ja auch immer nicht, wie ist jetzt die Vorgeschichte? Ist das jetzt ein Klassen, ist das ein Mensch aus meiner Klasse oder nicht? Und kennen wir uns schon? Oder ach, selbst wenn es ein ganz fremder Mensch ist, dann kann man ja auch so eine wunderbare erste Begegnung haben, dass man Lust hat, sich zu küssen. Mhm. Und dann wieso nicht? Also wenn es sich für beide Menschen richtig anfühlt, dann go for it, würde ich sagen.
Was gibt es denn noch für Mythen?
Ach, da gibt es ganz viele. Wer bezahlen soll oder ob man, wie schnell man Sex haben darf. Also ich finde, heutzutage muss es wirklich da auch keine geschlechterspezifischen Regeln mehr geben. Die sind total passé. Jeder kann das so machen und erfüllen, wie er das machen möchte. Er oder sie oder es.
Also ich fand... ein ganz tolles Kapitel fand ich das über das Getuschel von Freunden.
Ja.
Da habe ich mich nämlich auch bös erinnert und werfe mir heute noch vor, ich war verliebt in ein Mädchen, habe mich nie getraut, es zu sagen. Also da war ich schon nicht mehr so der Tonio Krüger. So, aber die galt sowas, wie man heute sagen wird, als Bitch, wissen Sie?
Ja.
Irgendwo in meiner Klasse. Und ich habe mich echt davon beeinflussen lassen und nicht getraut, sozusagen, mich zu offenbaren irgendwie. Ja. Das ist, glaube ich, doch ganz, ganz entscheidend, ne? So die Clique, wie man da ist. Also was raten Sie denn da jungen Menschen? Also sagen wir mal, Sie hätten zu mir gesagt, Mensch, hey, kleiner Joachim, jetzt hab mal den Arsch in der Hose, steh dazu. Ja, aber...
Also ich führe da eigentlich in dem Buch auch peu à peu durch. Wenn es einen Mensch gibt, für den ich mich interessiere, was kann ich denn tun, um mich bemerkbar zu machen und was kann ich auch bei dem anderen, worauf muss ich achten, um zu spüren, dass es da Interesse gibt? Denn das ist ja die Kernfrage. Möchte der andere Mensch, gibt es da irgendwie Interesse? Und wie man sich daran tastet? Und wie man auch erkennt, dass der andere möchte oder nicht, das beschreibe ich sehr ausführlich in dem Buch.
Aber das sind wir gleich beim nächsten Kapitel. Einen Korb geben heißt es einfach. Ja. Oh, das ist ja auch so schwer. Und da, wie Sie das da entwickeln, Frau Prima-Olszewski, das ist sehr erwachsen und sehr human. Also, dass man sagen soll, ja, du, ich finde das ganz mutig von dir, dass du mir deine Gefühle zeigst, aber ich erwidere sie leider nicht. Da habe ich mir jetzt gerade mal so 13-, 14-jährige Kids vorgestellt, ob die das so über die Lippen bringen?
Nein, ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass man das mal gelesen hat und den Idealfall kennt, damit man sich sensibilisiert dafür, wenn jemand auf mich zukommt und ich möchte nichts von dem und dass man dann nett bleibt, das erstmal zu realisieren, da hat sich jemand getraut und spricht mich an und ich sage nicht, ey, verpiss dich, sondern ich sage, hey, das ist aber mutig von dir, dass du das geschafft hast. Denn wenn man selber denn jemanden toll findet, möchte man und man bekommt selber den Korb, man möchte das ja selber nicht erleben, eine knallharte Abfuhr. Es geht ja darum, auch zu schauen, wie fühlt sich das für den anderen an. Das ist natürlich ein Idealfall und wenn man es schon mal gelesen hat, kann man sich da, glaube ich, vielleicht ein bisschen reinversetzen und ein bisschen sich selber sensibilisieren.
Das Buch enthält ja auch Teile, die die Jugendlichen selbst ausfüllen sollen. Ne? Zum Beispiel können sie dann aufschreiben, was ihnen an ihrem Crush, so heißt früher der Schwarm, früher hat man meinen Schwarm gesagt, mein Crush, was ihnen dann halt gefällt. Was finden Sie da so wichtig an diesem Aufschreiben?
Also natürlich ist es einmal, es geht im Buch eigentlich um zwei Sachen. Einmal, was gefällt mir an dem anderen und was gefällt mir an mir selber. Das möchte ich nur einmal kurz vorwegnehmen, weil es mir wichtig ist. Es geht in dem Buch auch ganz viel darum, sich selbst zu erkennen und zu schauen, wer man selber ist. Und wenn man dann einmal aufschreibt, was an dem anderen einem gefällt, dann erkennt man ja auch Sachen und kann Rückschlüsse ziehen. Warum finde ich denn den anderen so toll? Weil der laut ist, weil der mutig ist, weil der... Sachen kann, die ich nicht selber nicht so gut kann vielleicht oder weil mich das beeindruckt. Und was sagt das über mich selber aus und warum brauche ich das? Da geht es so ein bisschen um die innere Reflexion.
Ein Kapitel war überschrieben, Moment, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Genau, nee, mit dem Ausfüllen geht es ja auch noch weiter sozusagen, dass man auch ankreuzen kann, wie man sich selber sieht.
Ja.
Habe ich sofort mitgemacht irgendwie.
Ja,
ne?
So, super.
Also sozusagen, was Sie auch wichtig finden, ist, dass man sich sozusagen selbst einschätzt. Wie ist man selber drauf? Was ist man selber für ein Typ?
Genau.
Irgendwie. Und da steht dann aber auch, was man anhat oder was man so an Accessoires hat. Mein Lieblingswort war ja die fancy kleine Handtasche. was ist denn das eigentlich?
Ja, das ist natürlich modebedingt. Ne? Mhm. Also es gibt ja so kleine, es gibt ja einfach bestimmte Accessoires, die zeigen, wer man ist. Wenn man so eine kleine, schicke Handtasche hat, dann ist man vielleicht eher so girly-mäßig unterwegs. Mhm. Und wenn man das karierte Flanellhemd von seinem Papa trägt, so wie ich das früher gemacht habe, dann ist man vielleicht eher so ein bisschen nicht so girlyhaft unterwegs. Und das ist eigentlich wichtig, dass man sich darüber klar wird, wer man selber ist. Denn wenn man Das ist ja auch gerade die große Frage der Pubertät, des Erwachsenwerdens. Wer bin ich? Denn wenn ich mich auch traue, mich so zu geben, wie ich bin, dann ziehe ich auch die Menschen an, die zu mir passen. Wenn ich mich jetzt verkleide mit der Girly-Handtasche und mit dem Goldschmuck und ich bin das gar nicht und ich ziehe aber jetzt jemanden an, der genau darauf steht, dann muss ich mich ja immer verkleiden. Und darum geht es, dazu zu stehen, wer man selber ist.
Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wirklich 12- bis 16-Jährige uns zuhören. Ich glaube aber, auf jeden Fall werden uns, glaube ich, viele Menschen zuhören, die 12- und 16-Jährige als Kinder haben und jetzt die Ohren spitzen und sagen, oh, das kaufe ich mir, das schenke ich vielleicht meinen Kindern. Wie ist das eigentlich mit Eltern? Ja, also in meiner Generation war es ja so, mit den Eltern hat man nie was erzählt. Es wäre viel zu peinlich gewesen, um Gottes Willen. Ja, so, das hat sich auch geändert. Wie kann man, wie sind die Eltern, welche Rolle, würden Sie sagen, haben die heute?
Naja, also tatsächlich ist es so, dass ich glaube, die Eltern von heute schon ein bisschen cooler sind als unsere Eltern. Die sind nicht mehr so verklemmt. Aber es gibt natürlich auch die Eltern, die dann vielleicht zu forsch sind oder die dann zu viel wissen wollen oder zu cool sind. Und das löst dann auch wieder den einen oder anderen Cringe-Moment aus bei den Jugendlichen. Aber dafür gibt es eben auch ein Buch und dann kann man da reingucken oder das kann eine Brücke sein und man kann sagen, wie siehst du denn das? Oder guck mal hier, was steht denn hier und hast du das schon mal gemacht oder fühlst du das genauso? Und ich finde, da kann ein Buch, auch wenn es vielleicht nicht mehr so hip ist wie ein Instagram-Kanal oder TikTok-Kanal, dann kann es eine schöne Brücke sein.
Und es geht auch nicht nur um die heterosexuelle Liebe, sondern Sie lassen das ganz sozusagen en passant einfließen, auch mit so einem kleinen Lexikon, was es alles mittlerweile gibt, also Queerness und LGBTQLA habe ich jetzt auch noch gelernt. Das Kürzel konnte ich noch nicht, also mit asexuell am Ende. Wachsen Jugendliche heute, so wie man im Buch liest, denkt man, jeder Jugendliche wächst eigentlich ganz normal auf mit diesen, mit diesen Kenntnissen auf.
Genau.
Ja?
Das, was wir besprechen müssen, das ist für die, Gott sei Dank, für die Teenager überhaupt gar kein Thema mehr. Das wird auch nicht so diese Einstufung braucht es Gott sei Dank immer weniger. Und das ist wunderbar, dass jeder so sein darf, und das betone ich auch in meinem Buch, jeder darf so sein, wie er möchte und kann auch lieben und sich verlieben, in wen er möchte, und niemand muss sich festlegen. Und das Wunderbare daran, dass wenn man so anfängt mit Jugendlichen darüber zu sprechen, die ziehen dann eher so die Augenbraue hoch und denken so, wovon redest du? Ist doch völlig klar, was willst du eigentlich? Und das ist schön. Ja. Aber trotzdem war es mir wichtig, das nochmal deutlich zu machen.
Nochmal zu den Mythen, Frau Premalczewski. Es gibt ja auch so diesen Traum, und in jeder US-amerikanischen Teenie-Serie wird das idealisiert, dass die erste Liebe gleich die große und einzige ist. Die dann zur Hochzeit, Kindersegen, Familien, endlosem Glück führt. Ich meine, das findet jeder normale Mensch, glaube ich, das ist totaler Quatsch. Ne?
Klar.
Das spielen Sie im Kapitel Liebeskummer auch an, aber nicht so ganz explizit, so im Sinne Mäuschen, komm, jetzt leidest du aber in 3 Wochen, der Nächste wartet oder die Nächste wartet doch schon. Ich meine, so unromantisch wollten Sie dann doch nicht sein.
Nein, ich habe ja auch ein ganzes Buch über Liebeskummer geschrieben, Love Hurts. Und da wird dann die ganze Bandbreite nochmal erklärt. Aber so einen kleinen Wink wollte ich dann doch geben und sagen, das wird hier nicht das einzige Erlebnis bleiben, Gott sei Dank. Es fühlt sich schrecklich an, Liebeskummer zu haben, aber wir wissen alle, und das muss man auch einfach mal sagen, Gefühle gehen vorbei, besonders die schlechten, die gehen vorbei. Und das ist das Wichtigste zu wissen.
Wie ging denn Ihre erste große Liebe aus?
Ach, Ich habe sie nicht geheiratet, sagen wir so.
Alles klar. First Love, alles über die erste Liebe von Tina Bremer-Olszewski. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur und wirklich auch schön illustriert hat den Band Hanna Wenzel. Morgen erscheint das Buch im Carlsen Verlag. Es hat 176 Seiten, kostet 14 Euro. Tschüss, Frau Bremer-Olszewski.
Tschüss.
Der Mops des Monats.
Mein Lieblingstier heißt Winter. Klingt merkwürdig, mitten im Sommer. Im gleichen Verlag gibt es aber auch die Warnung, es könnte ein unendlich kurzer Sommer werden. Ein anderer Verlag verspricht, vielleicht der schönste Sommer. Wie dem auch sei, man sollte genießen, was zu genießen ist, und zwar umgehend. Denn auf der Mops-Shortlist steht auch, wer dem Glück hinterherrennt, läuft daran vorbei. Also genießen, zum Beispiel mit Sommerglück in Schweden. Das Gegenteil dazu ist wohl Knäcketod. So plätschern die Titel der Buchneuerscheinungsprogramme durch die feriendurchwirkte Sommerflaute. Da liegen solche Wortspielereien und kahlauernde Abwandlungen anscheinend nah. Wie sonst käme man auf vier Schafe und ein Todesfall. Oder das Beste kommt zum Kuss. Oder Downton Shabby. Oder Reragout Rendezvous. Und wo sonst, wegen reisebedingt mangelnder Kundschaft und ebenso reisebedingt mangelnder Kaufkraft, schlagkräftige Bücher für den Leseherbst zurückgehalten werden, kann man gut das ausliefern, was eh irgendwann ausgeliefert werden muss. Kalender zum Beispiel. Falls Sie den für 2023 noch nicht aufgehängt haben, das sind jetzt schon die für 2024. Es hat etwas Beruhigendes, dass unter den ersten Kalendern für das nächste Jahr stets einer ist, über den man sich jedes Jahr von neuem wahlweise freuen oder wundern kann, nämlich Hunde unter Wasser. Darf beim Mops natürlich nicht fehlen. Der Titel verspricht nicht mehr und nicht weniger als das, was man bekommt. Gezeigt werden Hunde unter Wasser. Zu den Ratgebern, die durch jede Sommerflaute weiterblühen und gedeihen, gehören jene für Eltern, also gegen Kinder. Seltener auch für Kinder gegen Eltern, wie Pubertät ist, wenn die Eltern seltsam werden. Elternratgeber gibt es jetzt, ein echtes Marketing-Highlight, auch für die Zielgruppe, die gar keine Kinder hat. Siehe, man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen. Und sonst? Bleibt es in der Buchproduktion immer, auch im Sommer, bei einer Art strategischen Gleichgewichts zwischen Titeln, die es knallen lassen, schnell, grell, krachledern, wie »Ich hasse Menschen sehr« oder »Nur alles zählt« oder gleich »Hyped, Bock, Angriff«. Und auf der anderen Seite zu titelgeronnenen Entschleunigungskatalysatoren, wie zum Beispiel »Besser leben statt mehr haben«. Und angesichts des Sommers mit seiner entspannungsgeladenen Bremsbewegung und angesichts der langen Tage und kurzen Nächte, wann soll man da schlafen, geht der Mops an den entschleunigtsten der aktuellen Entschleunigungstitel. Der Mops des Monats Juli geht an, so müde wie heute, war ich seit gestern nicht mehr.
So müde wie heute war ich seit gestern nicht mehr, herrlich. Unser Mops des Monats geht also an diesen Titel, als Kalender erschienen im MVG Verlag, und man kann den Spruch auch tragen. Im Netz werden T-Shirts damit angeboten, in sage und schreibe fast 50 Versionen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Um das Bücherlesen in modernen Zeiten geht es jetzt, um die E-Books, die Reader, die Tablets im Kontrast zum guten alten gedruckten Buch. Der Literaturwissenschaftler Matthias Bickenbach legt dazu nun einen Versuch über die Zukunft des Lesens vor. Bildschirm und Buch heißt der Band, brav alliterierend, und unser Kritiker ist Thomas Groß im Studio. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Ehrlich gesagt, Herr Groß, habe ich ein bisschen gegähnt bei diesem Titel, bei diesem Thema. Seit gefühlten Ewigkeiten ja in der Diskussion pro und contra E-Book, pro und contra klassisches Papierbuch. Gibt es denn hier wirklich was Neues, was Originelles von Herrn Bickenbach zu verkünden?
Ja, das gibt es tatsächlich, weil er dem Thema dankenswerterweise mal die heiße Luft rauslässt und das Ganze konsequent von der medientheoretischen Seite her angeht, also letztlich einen Beitrag zur Versachlichung leistet. Da geht er natürlich auch kurz auf die zwei Lager ein. Im Wesentlichen sind es zwei, die sich da gegenüberstehen. Also die Digital-Apologeten, denen es schnell genug gehen kann mit den elektronischen Medien, und die Bibliophilen auf der anderen, die einen fast schon religiös anmutenden Abwehrkampf führen gegen alles Digitale. Statt sich jetzt aber auf die eine oder andere Seite zu schlagen, da tritt er erstmal mehrere Schritte zurück und fragt, was ist das eigentlich, ein Buch?
Oh, welche Antwort gibt er denn da drauf?
Ja, also ein Buch ist ja auch ein Gegenstand, der eine Geschichte hat, obwohl man das gar nicht mehr so sieht. Die Antwort der Gebrüder Grimm war vor ihrer Zeit: ein Buch ist eine Ansammlung von Blättern, und die UNESCO definiert das Ganze als eine Publikation von mindestens 49 Seiten, bisschen willkürlich, aber exakt dafür. Tatsächlich ist aber ein Buch ein Wissensspeicher, ja, der uns begleitet hat über mehr als 1000 Jahre hinweg, der zentrale Wissensspeicher der Menschheit. Und jetzt ist es bei dem Bickenbach so, dass er eben nicht in einen Niedergangsgesang einstimmt, sondern das Positive an der Entwicklung sieht. Erst jetzt, wo das Monopol schwindet, sieht man, was das Buch eigentlich ist und kann.
Was wären denn die Vorteile des Buchs gegenüber dem E-Book? Jetzt kommt bestimmt wieder die Haptik.
Ja,
das Anfassen.
Die Haptik kommt, aber sie wird zerlegt in ihre Einzelteile. Ah. Ja. Also es geht um die Handhabung tatsächlich, also im wörtlichen Sinne, dem, was wir tun, wenn wir das Buch aufschlagen, wenn wir über die Seiten streichen mit dem Finger, wenn wir blättern, wenn wir das befühlen. Also tatsächlich in dem, was als Haptik durchgeht, aber damit nicht hinreichend bezeichnet ist. Und der Bickenbach zeigt nun, dass es ganz und gar nicht was Nebensächliches ist, sondern eine Kulturtechnik, an der der Körper auf ganz entscheidende Weise beteiligt ist. Also Zeigefinger, Auge und Text bilden ein Dreieck, das den Lesevorgang erst möglich macht. Mit anderen Worten, Bücher sind Papiermaschinen, so drückt er sich aus, die Wissen begreif und greifbar machen.
Aber man kann doch auch im Kindle blättern und scrollen und wischen mit dem Finger.
Das kann man, aber nicht annähernd so gut im Endeffekt. Die E-Books haben so ein bisschen was von Simulanten. Sie ahmen bestimmte Funktionen des Buches nach. Also die Kapitelgliederung, die Seitenzahl oder auch das Umblättern. Aber Wischen ist eben im Endeffekt doch nicht dasselbe wie Blättern. Wo beim Buch der Finger die Seite berührt, da ist letztlich bloß eine Schaltfläche mit angegliedertem Algorithmus. Nicht mal der Text ist der gleiche oder derselbe, er ist reflowable, wie das in der Fachsprache heißt, also in jede beliebige Form zu bringen, und damit verliert das Lesen immer auch ein Stück Orientierung. Elektronische Texte, die neigen dazu, nie abgeschlossen zu sein, sondern immer auf weitere Texte zu verweisen, und wer je versucht hat, eine Zeitung im Internet zu lesen, wenn er kein Abo hat, also das normale Angebot, der weiß, wovon die Rede ist, da erkennt man ja vor lauter Verweisen den Text gar nicht mehr. Ja.
Also wenn das Herr Bickenbach so entwickelt, dann klingt das nach einem medientheoretisch sehr versierten Leistungsvergleich. Was bedeutet das aber denn alles nun für die Zukunft des Lesens? Das wird uns ja auch versprochen hier.
Ja, in dem Punkt bleibt der Autor dann ein bisschen unentschieden, oder sagen wir, er fällt ein salomonisches Urteil, kommt zu einem salomonischen Ende. Für Überflieger könnte man sagen, ist das Fazit, ist der Bildschirm die bessere Wahl, und der Deep Reader bevorzugt nach wie vor das traditionelle Buch. Das ist ein Vorschlag zur Güte, kann man sagen, als die meisten Leser und Leserinnen heute ohnehin zweigleisig fahren. Angeblich liest sogar Bill Gates längere Texte lieber in ausgedruckter Form. Aber ob das jetzt unter medienpädagogischen Aspekten auch wirklich tragfähig ist, also eine Grundschullehrerin, die ihren Schülern, ihren daddelsüchtigen Schülern die Freuden des Lesens beibringen soll, die würde das vielleicht anders sehen.
Was sind denn Sie, Herr Gross, ein Deep Reader?
Ich bin, glaube ich, ein Deep Reader, aber wie so viele ist es natürlich so, dass man ohne Überfliegen
als Journalist gar nicht mehr
durchkommt.
Ja, aber ich finde es immer noch herrlich, mich aufs Sofa zu kuscheln und ein Buch in der Hand. Aber gut, das ist eine Generationenfrage. Erstmal Dankeschön, Thomas Groß, über Bildschirm und Buch, Versuch über die Zukunft des Lesens von Matthias Bickenbach im Cadmus Verlag, erschienen mit 184 Seiten für 24,90 €. Mehr dazu wie immer online auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de oder hier.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.
Esperanto, die Kunstsprache, gibt es jetzt seit gut 150 Jahren. Vorgestellt wurde sie an einem 26. Juli und dieses Datum ist der jährliche Welt-Esperanto-Tag. Gestern wurde er wieder begangen und wir wollen Ihnen jetzt einen der leidenschaftlichsten Förderer von Esperanto vorstellen, den Japaner Etsuo Miyoshi. Der hat als Unternehmer ein Vermögen gemacht und jetzt im Alter gibt er viel, viel Geld aus, um Esperanto weltweit populärer zu machen. Unser Autor Felix Lill stellt den sprachbegeisterten Mann vor.
Als Etsuo Miyoshi ein junger Mann war und das Produkt seines Familienbetriebs im Ausland bekannt machen wollte, stieß er schnell an Grenzen. Der heute 83-jährige Japaner war der Erbe eines Handschuhherstellers. Aber der internationalen Geschäftssprache Englisch war Etsuo Miyoshi nicht mächtig, womit das Ziel der Internationalisierung des Handschuhbetriebs Swani kaum realistisch schien. Dann aber stieß Miyoshi auf ein Buch, das seine Probleme zu lösen schien.
1963, da war ich Anfang 20, bin ich auf ein Esperanto-Lehrbuch gestoßen. Da habe ich erfahren, wie einfach man Esperanto lernen kann. Für japanische Muttersprachler geht es fünfmal so schnell wie das Englische.
Der junge Etsuo Miyoshi war damals sofort so begeistert, wie er noch heute klingt. Parallel zum Englischstudium, das ein Jahrzehnt dauern sollte, lernte er mit viel weniger Mühe Esperanto. Diese Plansprache, die im Jahr 1887 am 26. Juli erstmals vorgestellt wurde, war zumindest theoretisch die Lösung des Problems, was weltweit viele Menschen bis heute haben. Um Englisch gut zu lernen, braucht man viel Zeit. In den knapp 150 Jahren seiner Existenz hat Esperanto einige Aufs und Abs erlebt. Ende der 1990er Jahre verschaffte die deutsche Hip-Hop-Gruppe Freundeskreis mit ihrem Hit Esperanto der Sprache in Deutschland neue Öffentlichkeit. Diese Zeilen fassen zusammen, was der Erfinder der Sprache, der jüdisch-polnische Arzt Ludwig Samenhof, mit Esperanto vorhatte. Durch eine einfach zu meisternde Kommunikationsform sollen sich die Angehörigen aller Völker annähern, in Austausch treten, sich verstehen und schätzen lernen. Tatsächlich ist wohl kaum eine Sprache so simpel. Das Schriftsystem ist lateinisch, es gibt nur 16 grammatische Grundregeln. Wortformen erkennt man daran, dass Substantive auf O enden, Adjektive auf A und Verben in ihrer Grundform auf I. Der Japaner Etsuo Miyoshi war jedenfalls überzeugt. Esperanto lernte er mit Leichtigkeit. Und heute, im Ruhestand, macht er sich dafür stark, dass Folgegenerationen es ihm nachmachen.
Im Esperanto kann man wirklich perfekt werden. In 136 Jahren sind keine Dialekte entstanden. Das ist natürlich sehr praktisch. Um auf den Wert dieser Sprache hinzuweisen, habe ich in großen Zeitungen in Deutschland, Frankreich und Polen mehrere Anzeigen geschaltet. Ich habe jetzt fast all mein Geld in Anzeigen gesteckt.
Insgesamt 3 Millionen Euro habe Etsuo Miyoshi in Inserate unter anderem bei der FAZ oder der Süddeutschen Zeitung investiert, wo die Werbung in diesem Jahr je in den Printausgaben und online sichtbar gewesen ist. Darin heißt es etwa:
EU? Ja. Euro? Ja. Esperanto?
Miyoshi ist überzeugt, dass eine nachhaltige Popularisierung von Esperanto nur von Europa ausgehen kann. Daher die Inserate in europäischen Medien.
Die Anzeigen von mir sind ja nur ein erster Versuch, darauf aufmerksam zu machen. Aber wenn die EU sagt, wir machen jetzt Esperanto, wenn die Anführer das entscheiden würden, das würde der ganzen Welt helfen.
Tot ist Esperanto ohnehin nicht. Und das trotz vieler Widrigkeiten. In den Jahren nach der Gründung boomte Esperanto sogar und wurde vor allem in der Arbeiterschicht angenommen, wo Fremdsprachenkenntnisse weniger üblich waren als im bürgerlichen Milieu. Der Japaner Inazo Nitobe, in den 1920er Jahren stellvertretender Generalsekretär des Völkerbunds, drängte als Esperanto-Sprecher darauf, die Sprache auf die Lehrpläne zu nehmen. Aber Gegner gab es auch immer. Die Staatsvertreter Frankreichs fürchteten um den Einfluss des Französischen. Der Aufstieg des Faschismus verdrängte Esperanto aus dem öffentlichen Leben. Und im Kalten Krieg bemühte sich die Mehrheit der Welt, je nach politischer Ausrichtung, um Kenntnisse im Englischen oder Russischen. Trotzdem soll heute rund 1 Million Menschen Esperanto beherrschen. Und durch Sprachlern-Apps wie Duolingo probieren es offenbar pro Jahr 300.000 neue Personen zumindest einmal aus.
Meine Tochter kann Esperanto, mit ihr spreche ich regelmäßig. Beruflich habe ich aber leider fast nie Esperanto nutzen können. Einmal in Polen, aber das ist jetzt ungefähr 25 Jahre her,
sagt Etsuo Miyoshi. Die Hoffnung gibt er aber nicht auf. Schließlich entstammt der Name von Esperanto diesem Wort, Hoffnung.
Zum Welt-Esperanto-Tag. Der große Kämpfer für diese Sprache, Etsuo Miyoshi aus Japan.